Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag um 16 Uhr hier auf der 102,6. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ja, gewohntes Format, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir hier über ein Thema, was uns jetzt gerade in der Frühjahrszeit, in der angehenden Sommerzeit betrifft. Es geht um alle Belange des Radfahrens aus Sicht, sag mal, der Verkehrstauglichkeit, der Verkehrssicherheit, um genau zu sein. Und hierfür gibt es bei der Polizei hier in Ulm, genau gesagt im Referat der Polizei in Ulm, das Prävention und zuständig für die ganze Verkehrsprävention hier in Ulm ist mein Studiogast, ist die Frau Sabine Holl, seiner Person, Polizeihauptmeisterin hier. Und an der Stelle, insofern sprechen wir eine Stunde lang heute über das Thema Radfahren, über Verkehrsprävention. Und ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt zu viel rede, stellen wir Sie einmal kurz vor, beziehungsweise mein Name ist Michael Trost, an der Moderation. Frau Holl, bevor ich zu viel spreche, dann lassen wir Sie einfach mal zu Wort kommen, vielleicht einfach ein paar kurze einleitende Worte Ihrerseits zu Ihrer Person, wer Sie sind, was Sie machen. Gut, ein bisschen was habe ich schon gesagt, aber einfach alles, was Sie denken, was die Hörer vorab einfach wissen sollten zu Ihrer Person, zu Ihrer Tätigkeit, damit wir einfach ein bisschen besser wissen, wer denn heute im Studio ist.
Hallo. Mein Name ist Sabine Holl. Freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass wir auch etwas Lust aufs Radfahren machen dürfen und dass vielleicht auch meine Kollegen ein bisschen weniger Unfälle haben. Das wäre natürlich mir auch ganz wichtig. Ich arbeite bei der Prävention, beim Polizeipräsidium in Ulm, und meine Hauptaufgabe ist momentan einfach die Verkehrsunfallprävention. Also wir sind da unterwegs, sicherer Schulweg, gerade bei den Vorschulkindern und auch bei den Ostklässlern. Wir haben auch Zebra-Veranstaltungen, und ein ganz großer Schwerpunkt bei uns ist auch die Jugendverkehrsschule, weil wir in der vierten Klasse dann alle Viertklässler einfach die Verkehrsregeln im praktischen Teil schulen. Weiter geht's dann mit Schütze dein Bestes, was wir unterrichten in Klasse 6, Busfahrtraining, und auch für die Kraftfahrzeugführer, die Jungen, haben wir dann auch ein Junge-Fahrer-Programm. Ja, ich bin 21 Jahre bei der Polizei jetzt schon und habe einiges erlebt, gerade bei der Autobahnpolizei, im Streifendienst. Und ich finde es jetzt ganz wichtig, dass wir einfach von der Polizei auch im Vorfeld was tun, dass eben hoffentlich weniger passiert. Mhm. Ja, privat bin ich selber auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, egal ob es jetzt Mountainbike ist oder auch Rennrad, was im Keller steht. Und täglich, fahre ich auch eigentlich täglich Fahrrad, gerade zum Bahnhof. Von dem her bin ich auch begeisterte Radfahrerin, was ganz gut passt, denke ich. Mhm.
Ja, das heißt, Sie wissen zu dem Thema auf jeden Fall gut Bescheid, weil Sie selber auch ständig mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wir haben es gesagt, es gibt in Ulm also eine entsprechende Verkehrspräventionsstelle, die Sie dann ausfüllen und die an der Stelle, glaube ich, auch schon einige Jahrzehnte Bestand hat, oder? Das heißt, ich habe es vorher im Vorgespräch gesagt, ich erinnere mich auch als Kind mal irgendwann als 10-Jähriger hier in Ulm so einen Fahrradführerschein gemacht zu haben, habe gelernt, das gibt es immer noch und ist auch Bestandteil der Verkehrsprävention.
Genau, also witzigerweise, an das kann sich auch jeder eigentlich nur später erinnern, gerade so prägendes Ereignis eben in der vierten Klasse, die Jugendverkehrsschule. Gibt schon sehr, sehr lang, hat auch von der Unfallzahl einen wichtigen Punkt ausgemacht, dass eben einfach die Verkehrssicherheit da auch richtig gut geworden ist durch die Regeln lernen.
Ja, vielleicht so zum Einstieg. Es werden ja, glaube ich, heute immer mehr Radfahrer, oder beziehungsweise so, wenn ich mal vergleiche, Jahrzehnte zurück, waren das Fahrrad noch nicht ganz so privilegiert, wie es vielleicht inzwischen ist. Heute haben wir in Ulm zunehmend Radwege, Radstraßen oder eben Straßen, die Priorität von Radfahrern befahren werden und die Autofahrer sich quasi hinten anstellen müssen. Also ich glaube, in der Bedeutung oder in der Präsenz hat das Fahrrad in den letzten 5 bis 10 Jahren nochmal besonders zugelegt, natürlich auch aus dem Umweltthema, aus dem Umweltthemenbereich. Aber ist das so? Teilen Sie die Einschätzung?
Ja, also die teile ich auch. Gerade die Stadt und auch die Polizei arbeitet da gut zusammen, versucht auch wirklich Unfallbrennpunkte, die analysiert sind, dann rauszuarbeiten und wirklich zu verbessern. Es hat Radwege, Schutzstreifen, Fahrradstraßen hat man ganz viel gemacht. Also da sehe ich schon auch, dass da echt richtig viel passiert und es freut mich auch. Auch die Stadt hat sich so als Ziel gesetzt, dass sie mit dem Aktionsbündnis Fahrrad eigentlich 2020 wollten sie den Radanteil auf 20% bringen. Und ich muss auch sagen, also der Radverkehr hat sich eigentlich schon gesteigert, was mich auch freut.
Und ich glaube, die Tendenz oder eigentlich die Absicht, da weiter in die Richtung voranzugehen, ist ja auch politisch vorhanden. Das heißt, zunehmend Ulm Autos raus und stattdessen mehr Fahrräder rein. Ich glaube, der ist ja absolut so der Wille vorhanden und daran wird ja auch gearbeitet. Also insofern, es gibt ja auch genau eine Fahrradbeauftragte in der Stadt Ulm, die genau. Dann auch an der Stelle sehr aktiv ist. Also insofern, Ulm ist sehr stark schon in Bezug auf Fahrräder präsent. Jetzt weiß ich nicht, ich habe nicht so den Vergleich zu anderen Großstädten in Baden-Württemberg oder auch vielleicht in Deutschland. Sind wir aus Ihrer Sicht da schon relativ weit oder hängen wir in Bezug auf die Verwendung, den Einsatz von Fahrrädern im tagtäglichen Verkehr noch zurück? Oder wie ist das eigentlich von der Situation?
Ja, also klar, es gibt andere Länder wie jetzt in Amsterdam oder so, wo der Radverkehr wirklich ganz, ganz hoch ist. Aber auch Freiburg ist eine Fahrradstadt, wo ich denke, Ulm ist da auf einem ganz guten Weg und ich würde auch sagen, man kann sich ruhig auch oft überlegen, ob man vielleicht das Auto auch mal stehen lässt und lieber das Fahrrad nimmt. Man steht nicht so oft im Stau, man kommt gut durch, man kann auch die Zeit oft gut berechnen und von dem her, es wird auf jeden Fall attraktiv und da macht Ulm auch wirklich viel.
Mhm. Ja, sind Sie bei solchen planerischen Themen, also gerade wenn jetzt städtischerseits, also auch über Fahrradbeauftragte und zuständige Stelle hier in Ulm Planungen getroffen werden, sind Sie dann auch aus Ihrer Amtsseite mit dabei, dass man sagt, das ist jetzt verkehrssicherheitsbelangmäßig vielleicht nicht gut oder es ist anders zu lösen oder gibt aus anderen Gründen vielleicht Bedenken oder Input, sind Sie da auch unmittelbar beteiligt?
Also die Polizei ist beteiligt, das nennt man bei uns Festverkehr, die haben die ganzen Unfallschwerpunkte auf dem Schirm und das Referat, das schaut dann eben auch, dass es immer mit dabei ist, mit der Stadt sich berät, wie man die Lage jetzt entschärfen kann oder auch besser machen kann. Wir sind ja, wie gesagt, von der Prävention, sodass wir eigentlich eher auf die Kindergärten zugehen und Schulwege der Eltern nahe bringen oder da eben die Kindergärten dann eben beraten.
Das heißt, ein großer Teil des Einsatzes liegt in Bezug auf Jugendliche und auf Kinder, die an der Stelle zum sicheren Radfahren zu bewegen und vielleicht nicht so sehr die Menschen, sagen wir, im fortgeschrittenen Alter, die Erwachsenen oder die Senioren, die weniger, also starke Fokus ist auf die Heranwachsenden, die quasi den Verkehr erst gewöhnt oder eigentlich lernen müssen, um die sicher zu bekommen. Kann man das so sagen?
Ja, also ganz interessant ist halt, an die Zielgruppen kommt man leichter ran. Gerade in den Schulen hat man einfach die Kinder, wo man direkt ansprechen kann, wo man Verhalten nur einüben kann. Was natürlich jetzt auch mehr in der Fokus gerät, sind schon auch eher die Senioren, gerade mit Pedelec, da wollen wir vielleicht später auch noch drauf kommen. Da muss schon auch was geschehen, weil die Unfallzahlen in dem Bereich schon stark ansteigen. Aber das sind halt auch so Fahrradtrainings, wo wir dann von der Polizei Partner haben, Verkehrswachten oder allgemeine deutsche Fahrradclub dann, die das Verhalten dann auch mit diesen trainieren können.
Kommen wir nachher noch drauf, gerade natürlich mit den, sagen wir, Senioren auf flotten Fahrrädern, das ist natürlich auch so eine Sache, wo wir aber, wie gesagt, nachher dann noch ein extra Kapitel dem Thema widmen. Also auf jeden Fall bei allen diesen planerischen Dingen und eben auch bei denen vor allem jungen Menschen, die ins Verkehrsgeschehen sozusagen auch eingeführt und werden müssen, eingreifen oder eben ihren Rädern unterwegs sind, die Schüler, vielleicht auch Studenten, aber überwiegend eben die Schulkinder müssen an der Stelle einfach vermittelt bekommen, wo sie Acht geben müssen, weil wahrscheinlich die auch am gefährdetsten sind, nicht mal. Die jungen Leute oder die Kinder sind wahrscheinlich im Verkehr diejenigen, die einfach auch den größten Gefahren ausgesetzt sind, oder?
Ja, also gerade am Anfang sind sie ja noch oft mit den Eltern unterwegs. Da geht's dann von der Gefahrenquelle noch. Aber wenn sie halt selber in die weiterführenden Schulen fahren oder selber der Schulweg, sind sie halt auf sich selber gestellt. Und da ist halt auch wichtig, dass sie selber vorsichtig, verantwortungsbewusst mit sich umgehen und halt vielleicht auch die Gefahren von der anderen ein Stück weit mit einkalkulieren. Mhm. Ja, also sind schon auch mit gefährdet und man hofft halt auch einfach, wenn die die Regeln mal richtig lernen, dass sich das dann das ganze Leben eben fortsetzt. So.
Was ich eben gerade so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass ich oft beobachte und sehe, dass Kinder zum Beispiel an Safranberg, an Ecken, um die Kurven flitzen in Gruppen, wo sie eigentlich nicht in die Ecken sehen und noch gar nicht das Bewusstsein haben, dass da vielleicht eine Gefahr lauert, dass von unten ein Auto kommen könnte. Und man sieht, dass die Kinder einfach da noch, sagen wir mal, in der Freude an der Bewegung, in dem jugendlichen Leichtsinn, möchte man vielleicht fast sagen, sich gar nicht der Gefahr bewusst sind und dann eben so in der Gruppe einfach sehr flott darunter geschossen kommen. Deswegen war so gerade mein Sinn oder mein Gedanke, da muss man natürlich dann auf die potenziellen Gefahren auch hinweisen.
Ja, aber man muss die Verantwortung denen auch ein Stück weit geben, dass sie auch das selber lernen können. Ich denke, wenn man die Kinder von allen Gefahren fernhält, wie wenn man sagt, Helikoptereltern, wir bringen jetzt unsere Kinder in die Schule, dass ja nichts passiert, das denke ich, ist der falsche Weg, weil man eigentlich schon probieren muss, dass die Kinder mit der Verantwortung, ach, da könnte es ja gefährlich sein, es kommt mal ein Auto um die Ecke, nächstes Mal weiß ich, ah ja, da muss ich aufpassen. Natürlich hoffen wir immer, dass nichts passiert, aber die müssen da schon reinwachsen, auch in die Verantwortung.
Ja. Haben Sie irgendwie so dann so über die Jahresgefühl, dass die Prävention und die Schulung, die es dann auch schon jetzt seit einigen Jahrzehnten gibt, auch schon irgendwie ankommt, dass man sieht, jawohl, wenn man jetzt mal ein bisschen in den Verkehr irgendwo beobachtet und schaut, dass man irgendwo sieht, es hat was schon gebracht, es wirkt oder ist es schwierig, dann irgendwo da einen Lerneffekt irgendwie nachher festzustellen? Einmal, wenn Sie so das Verkehrsgeschehen beobachten, junge Leute und Kinder dann fahren sehen, haben Sie das Gefühl, die haben das in sich dann schon so verinnerlicht, aufgenommen, wenden das auch an oder?
Doch, mich freut es eigentlich immer. Also ich bin jetzt gerade für die Jugendverkehrsschule in Ulm auch zuständig und wenn man gerade die Ulmer Schüler dann auch sieht, wie sie Verantwortung bewusst mit dem Helm fahren und Kinder schauen auch ganz viel ab von den Erwachsenen. Da ist halt auch wichtig, dass wir Erwachsene natürlich das auch vorleben. Also die Vorbildfunktion bei Rot über die Ampel fahren ist natürlich nichts, weil das Kind macht es danach. Mhm. Und doch, ich würde schon sagen, dass die Kinder möchten das richtig machen und das sieht man eigentlich schon, dass es funktioniert, wenn man das denen zeigt richtig, dass sie es auch umsetzen wollen.
Also funktioniert. Und man sieht einfach auch das ein oder andere Mal natürlich Leute, die dann einfach, sagen wir, schlechte Vorbilder sind und dann gegen der Fahrtrichtung fahren oder sich an keine Ampel halten. Also nicht nur Junge, sondern natürlich auch Ältere und Erwachsene. Also insofern, manchmal denke ich auch, oh Gott, Radfahrer, seid ihr euch gar nicht der Gefahr bewusst, was ihr da vielleicht anstellt? Also manchmal denke ich, es gibt schon noch viele, die an der Stelle vielleicht nicht so an der Stelle die Umsicht und Vorsicht walten lassen, die beim Radfahren eigentlich angedacht wäre.
Ja, also das sehe ich auch immer wieder, dass irgendwelche, aber vielleicht auch Erwachsene eher über die roten Ampeln drüber fahren. Und da denke ich auch, das hat ja einen Grund, warum die Ampel jetzt rot ist für den Radfahrer, weil ein anderer Autofahrer in dem Fall dann der Querverkehr eben grün hat. Und das ist schon leichtsinnig, wenn man da das eben falsch vormacht oder einfach da drüber brettert. Ja. Ist halt auch wichtig, dass man gegenseitig Rücksichtnahme auch nimmt. Die Autofahrer schimpfen dann immer auf die Radfahrer. Und wenn man als Radfahrer unterwegs ist, schimpft man dann auf die Autofahrer. Also da sollte man sich auch oft dann in die Rolle des anderen hineindenken und vielleicht sein Verhalten dann auch kritisch hinterfragen. Und das ist auch der Paragraph von der StVO, gegenseitige Rücksichtnahme einfach, wo man sich immer selber wieder etwas runterbremsen muss.
Ja. Heute ist ja so, dass es dann aber oft auch die Radwege gibt, die separaten Spuren. Das vereinfacht vielleicht ein bisschen auch das Rücksicht nehmen, denke ich, oder? Weil gerade, wenn ich mal so in Böfingen oder ein paar andere Ecken mir überlege, vorher sind Radfahrer und Autofahrer gemeinsam auf der Straße gefahren. Heute gibt es diese Abgrenzung, das ist so ein schmaler Streifen, 40, 50 Zentimeter, den Radfahrern vorbehalten, ist auch als Schutz. Insofern ist da ja vielleicht schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eine sichere Situation und auch eben eine etwas Rücksicht, irgendwo begünstigende Situation geschaffen damit dann, oder? Diesen Radspuren.
Der Radweg ist natürlich super, der ist immer getrennt, da ist der Radfahrer separat. Jetzt hat es ja dann schon seit neueren Jahren den Schutzstreifen eben gegeben. Da ist rechtlich so, dass die Autofahrer diesen nur befahren dürfen, wenn es wirklich notwendig ist, also wenn die Straße zu eng ist, wenn entgegenkommendes Fahrzeug kommt. Und von dem her auch auf dem Schutzstreifen, klar, hat der Radfahrer gewissen Schutz, weil der Autofahrer einfach dann auch den Abstand einhält. Ja. Übrigens, gerade beim Überholen ist auch innerorts 1,50 Meter einzuhalten und außerorts muss der Autofahrer auch 2 Meter zu dem Radfahrer Radfahrer einhalten. Da hat sich schon auch was getan, eben zum Schutz vom Radfahrer.
Das heißt, auch in gesetzlichen Vorgaben hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf Radfahren und eben sicheres Radfahren dann das ein oder andere verändert, ist dem so?
Ja, genau, richtig. Also da hat man auch einfach der Radfahrer gestärkt, dass der geschützter ist eben, auch die Bußgelder erhöht, dass es einfach auch nicht erlaubt ist, jetzt gerade auf dem Schutzstreifen zu halten. Halten heißt ja alles, was unter 3 Minuten ist. Oder auch, wenn der Fahrer noch im Auto ist, dass man kurz jemand aussteigen lässt. Das wird als Halten gewertet und selbst das darf auf dem Schutzstreifen nicht sein, weil der einfach dem Radfahrer vorbehalten ist.
Okay. Wie sieht das dann aus mit Gehweg? Beziehungsweise manchmal gibt es Gehweg als auch so einen Radstreifen. Ich sehe aber gerade zum Beispiel in Böfingen, auch im Bereich der Ludwig-Beck-Straße, dass viele Menschen sagen, der Schutzstreifen oder dieser zusätzliche Radweg ist direkt an der Straße und die Autos ziehen doch schnell mal rüber und dann fahren die Leute doch lieber auf dem Gehweg, der an sich, glaube ich, aber trotzdem auch für Räder geöffnet ist. Also dürfen die dann da auch fahren oder wie ist das? Schließt sich das aus, wenn so ein Streifen vorhanden ist, dass der da nicht auf den Gehweg fahren darf?
Also mit dem Gehweg ist es so, bis zum 8. Geburtstag darf ein Kind den Gehweg benutzen. Ein Erwachsener, also eine Aufsichtsperson, darf das Kind sogar mit begleiten auf dem Gehweg. Das hat sich auch geändert mal. Und ansonsten vom 8. Geburtstag bis zum 10. Geburtstag muss das Kind dann entweder oder kann es auf der Straße oder auf dem Gehweg fahren. Und gerade so um die 10 Jahre alt hat eben das Kind die Jugendverkehrsschule und dann müsste es eigentlich so weit sein, dass es auf der Straße fahren kann. Von dem her, der Gehweg ist wirklich für die Fußgänger vorbehalten. Und der Schutzstreifen, der ist am rechten Rand angebracht, von dem her sollten dann eben das Rechtsfahrgebot eingehalten werden, sodass die Radfahrer dann einfach auf dem Schutzstreifen dann fahren.
Ja, und Radhelm ist empfohlen, ist aber, glaube ich, noch keine Vorschrift, oder? Was aber trotzdem inzwischen, glaube ich, viele Menschen tragen. Wie ist denn das mit Radhelm in Bezug auf Vorgabe?
Genau, also Radhelm haben wir im Gesetz nicht vorgeschrieben, aber es ist auf jeden Fall dringend empfohlen. Ich sage zu den Kindern immer, wenn man schneller unterwegs ist, gerade beim Radfahren, Rollerfahren, Inlineskaten, Skateboardfahren, bitte zieht einen Helm auf, weil unser Gehirn ist kostbar, ist eigentlich das Kostbarste, was wir haben. Und da kann halt auch schnell was kaputt gehen. Knochen kann wieder zusammenwachsen, aber das Gehirn halt einfach nicht. Und deshalb sieht man schon auch die Tendenz, sieht man jetzt auch mit den Pedelecs, viele tragen einen Helm, wo man schon auch sagt, gerade bei der jüngeren Generation ist viel verbreiteter, dass die einen Helm tragen. Gerade so ab der 6. Klasse wird der doch recht uncool bei manchen. Und da lässt das Helmtragen dann etwas nach.
Wobei es ja auch ganz flotte Helme gibt. Also es gibt auf der einen Seite so Helme, die so ein bisschen unschick aussehen, ein bisschen wie ein Ei irgendwo draufkleben, aber es gibt ja auch andere. Also manche sehen richtig sportlich aus. Ich denke, da könnte vielleicht auch die Industrie das ein oder andere noch tun, oder? Damit man aber da die Attraktivität erhöht.
Die Jungs sagen doch immer, die gegelten Haare, die waren blatt gedrückt und die Mädels machen dann irgendwelche Zöpfe. Aber es bringt ja nachher nichts, wenn ich meinen Kopf dann geschädigt habe. Tolle Frisur bringt mir dann auch nichts mehr, wenn dann nachher aufgeschnitten werden muss, der Kopf. Also von dem her, Helm tragen ist wirklich wichtig.
Das eine ist ohne das andere, da kommen wir aber gleich noch drauf, sind natürlich dann die Grundausstattung des Fahrrads, wahrscheinlich Beleuchtung, was Bremsen angeht, was die Ausstattung angeht, kommen wir nachher aber gleich drauf. Sie haben einen Punkt noch, ich habe ja ein bisschen eine Stichpunktliste auch von Ihnen, darf man ja verraten, da steht noch der Fahrraddiebstahl, auch hier als Belang, das Sie da auch wahrscheinlich mit betreuen, das steht noch hier so in meinem oberen Block, Fahrraddiebstahl, da wollten Sie, glaube ich, auch was dazu sagen.
Ja, genau, also ich finde es ganz wichtig, dass man sich einfach Gedanken macht, wo stelle ich mein Fahrrad ab? Es gibt schon so Orte, die etwas gefährdeter sind, wie jetzt zum Beispiel der Bahnhof, bestimmte Bereiche, wo da die Stadt schon auch viel gemacht hat, dass sie irgendwelche Parkgaragen oder zum Abschließen irgendwelche Stellplätze gemacht hat. Und gerade die Kinder ist oft auch nicht bewusst, dass es nichts bringt, wenn ich ein leichtes Schloss an den Rad hin mache. Also ich muss schon wirklich der Rahmen, ein Rad an den festen Gegenstand anschließen, sodass es auch nicht weggetragen worden kann. Genau, also das wäre halt wichtig, dass ich die Fahrraddiebstähle, was mir schon auch viel haben bei der Polizei, die angezeigt wurden, dass ich dem einfach vorbeugen kann. Es gibt auch so einen Fahrradpass, dass man einfach das Fahrrad fotografiert. Jedes Fahrrad hat eine Individualnummer, wo man notiert, dass man die Rechnung auch dazu tut, dass wenn das Fahrrad doch mal gestohlen wird, dass man das auch zur Anzeige bringt bei der Polizei. Weil nur dann können wir und die Stadt gemeinsam was dran ändern, die Brennpunkte von der Fahrraddiebstelle dann vielleicht auch entschärfen und das Fahrrad wird dann auch ausgeschrieben mit Diebstahlsvermerk, dass wenn man irgendeine Kontrolle macht und man stellt das Fahrrad mit der Individualnummer fest, dass man das dann auch zuordnen kann oder demjenigen auch wieder wegnehmen kann.
Wie ist denn überhaupt so die Entwicklung? Also man liest ja eigentlich fast jeden Tag in Zeitung Fahrrad gestohlen oder jemand vermisst sein Fahrrad, weil wahrscheinlich gestohlen. Ist die Entwicklung nach wie vor so, dass das ja auch zunimmt oder ist das immer konstant oder wie ist denn die Entwicklung der Sache? Also naiv gesagt, ich sagte, es muss doch langsam wieder mal ein Fahrrad haben. Was müssen die Leute noch Fahrräder klauen?
Ja, also es sind Einzeltäter unterwegs, die halt am Abend weg sind und denken, jetzt komme ich schneller heim, wenn ich halt ein unabgeschlossenes Fahrrad mit nach Hause nehme. Oder wir haben auch das Problem von irgendwelchen Banden, die halt am Bahnhof hinfahren und wirklich ganz viele Schlösser knacken, also einfach gelagerte Schlösser auch dann knacken schnell, die einladen und dann vielleicht auch in irgendwelchen anderen Städten dann auch verkaufen an Studenten oder so. Also die Zahl von Fällen ist eigentlich immer konstant und die Raddiebstelle, die wird es immer geben. Also da einfach auch selber gut drauf achten, wo ich das Fahrrad abstelle und wie ich es denn auch abschließe.
Ist grundsätzlich auch ein Problem, dass bestimmte Anbauteile, also zum Beispiel wie Tacho oder irgendwas, was man vielleicht abnehmen kann oder Leuchten oder irgendwas, also die schnell abmontiert sind, ist das dann ein Risikofaktor, dass man solche Sachen, was ich sagen will, dann auch vielleicht irgendwo abnimmt und was irgendwo demontierbar ist, gleich selber irgendwo sichert und wegmacht, oder?
Genau, also wenn ich ein Licht dran habe, wo ich schnell wegmachen kann, dann auf jeden Fall, bevor ich es in der Stadt abstelle, wegmachen. In der Garage brauche ich das natürlich nicht, aber wenn ich es abstelle an öffentlichen Plätzen, mache ich das natürlich weg, weil das auch sonst jemand ganz flink eben wegmachen kann. An was man vielleicht auch noch denken kann, gerade bei so Pedelecs haben wir schon auch gehabt, dass eben die Batterien geklaut werden. Also da, klar, ist ein kleines Schloss dran, aber das ist eigentlich das, was halt teuer ist bei diesen Pedelecs. Von dem her, vielleicht kann man sich auch überlegen, der Platz raussuchen eben oder auch den Akku mitnehmen, wenn man unterwegs ist dann.
Also im Zweifelsfall einfach ein Täschchen mitnehmen. A, muss man Helm ja wahrscheinlich irgendwo unterbringen. B, dann in dem Fall Akku oder sonst irgendwelche Teile, die man eben sicherer schnell wegmacht, als dass sie nachher irgendwo einem gestohlen werden. Also da auf jeden Fall sollte der entsprechende Radfahrer Obacht geben. Ja, Frau Holl, da wollen wir einfach vielleicht ein bisschen die Punkte, die wichtigen, einfach, denke ich, aufgreifen. Was gehört denn dazu, damit derjenige, der mit seinem Fahrrad sich hier auf die Straße begibt, auch verkehrstauglich und sicher ist? Mir fallen gleich mal so Sachen ein, die Beleuchtung und. Aber wollen wir vielleicht da einfach mal in die Details einsteigen, was so bei Ihnen auf der Liste steht, was die Themen sind oder die Punkte.
Genau, also ganz wichtig ist natürlich zwei unabhängige Bremsen. Das eine auf jeden Fall funktioniert oder beide müssen funktionieren, aber dass man da eben zwei davon hat. Dann finde ich auch immer wichtig, dass man eine Klingel dran hat. Viele Fußgänger sind unterwegs, dass man vielleicht auch einfach mal auf sich aufmerksam macht als Radfahrer. Natürlich muss man Rücksicht nehmen, wenn man vorbeifährt, aber dann kann man auch einfach mal sagen, ah, ich komme jetzt von hinten, dann weiß der Fußgänger, er kann auch etwas auf die Seite gehen. Ja, Reflektoren sind so ein Stichwort, wo viele immer nicht haben oder nicht ausreichend. Man braucht vorne, der ist oft im Licht integriert, einen weißen Reflektor. Hinten muss ein großer Reflektor dran haben, der hat zur Z-Kennung drin, also der muss eine bestimmte Größe haben, der ist dann rot, sodass man auch von hinten gesehen wird. Dann an den Pedale sind Reflektoren drin, dann kennt man die Katzenaugen, die in der Reifen reingehören oder in die Felgen eben. Und beim Licht hat sich ja auch etwas geändert. Früher hat man einen Dynamo gebraucht, der eben selber das Licht betrieben hat. Jetzt reicht aus, wenn man in Strom, also mit Akku oder mit Batterien betriebenes Licht hat. Aber auch wenn ich am Tag unterwegs bin, muss ich einfach das Licht betriebsbereit, also dabei haben, weil es könnte auch passieren, dass ich in die Nacht reinkomme, dass ich unterwegs bin, wollte eigentlich schon bei Tageslicht zu Hause sein, aber jetzt wird es halt doch schneller dunkel. Und deshalb muss man einfach immer ein Licht dabei haben.
Mhm. Das heißt, diese ganzen Rennräder oder Fahrräder, auch Mountainbikes, die an der Stelle oftmals ohne Lichtausstattung sind, die müssten man zumindest nachrichten. Und weiß ich, die Leute müssten mindestens eine Klemmleuchte haben, die jederzeit anklemmbar oder bereit ist, oder?
Genau, also es gibt auch Ausnahmen, das sind Sportgeräte, da könnten die Rennräder drunter fallen. Bis 10 Kilo brauchen sie nicht verkehrssicher sein, weil sie Sportgeräte sind. Aber wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, ich muss von anderen Verkehrsteilnehmern erkennbar sein, dass ich auch da einfach schaue, dass mein Fahrrad dann verkehrssicher ist. Gerade auch bei den Kindern ist es manchmal etwas uncool oder erscheint es uncool. Im Mountainbike hat auch oft die Ausstattung eben nicht. Also müsste man einfach nachrüsten, weil ich halt im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs bin und da muss es verkehrssicher sein.
Mhm. Wie ist das mit dem Schutzblech? Gerade weil Sie Mountainbike sagen, fällt mir natürlich auch ein, dass die oftmals kein Blech irgendwo drüber haben, was ein konventionelles, so ein ja elegantes Herrenrad oder Damenrad, irgendwie sag mal diese normalen Fahrräder, also hier, wie heißen sie denn? Also die normalen Tourenräder, die haben ja meistens ein Schutzblech dran, die Sportbikes ja eher nicht. Ist das Vorgabe? Muss das
Nein.
sein?
Nein. Also Schutzblech ist dafür da, dass ich nicht dreckig war,
okay.
Hat aber nichts mit der Verkehrssicherheit zu tun. Also das brauche ich da nicht, aber Reflektoren und Licht und Klingel, das brauche ich alles.
Beim Licht, die Frage, da gibt es ja heute auch diese Halogenscheinwerfer, die aber, glaube ich, irgendwo eine Einschränkung haben, die dürfen nicht blenden. Also manche sind ja da extrem stark und leuchten also gleich die nächsten 50 Meter irgendwie aus. Andere Lämpchen, diese dynamobetriebenen Rahmen- oder Nabenlämpchen wiederum sind relativ trübe Funzeln oder wenig irgendwo in Bezug auf Helligkeit hilfreich. Gibt es da irgendwo dann auch eine bestimmte Norm, wie viel, sagen wir mal, Raum oder wie viel Helligkeit so eine Lampe erzeugen muss? Man, wie gesagt, ich meine, auf der einen Seite muss man das sehen, auf der anderen Seite darf es nicht so extrem sein, dass ein entgegenkommender Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer so geblendet ist, dass er nichts sieht.
Genau, also das Licht, wo zulässig ist, da steht dann drauf von der STVZ, oder Straßenverkehrszulassungsordnung, schreibt fest, wie das Licht dann eben, wie hell das sein muss, ob es zu hell ist. Und wenn ich sicher gehen will, gehe ich in ein Fahrradgeschäft und sage, ich brauche ein Licht, das die STVZU genehmigt eben. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, nicht zu hell, nicht zu dunkel.
Okay. Und ansonsten gibt's ja auch diese batteriebetriebenen Lämpchen, die sind aber auf jeden Fall auch in Bezug auf Rückleuchte, also gibt's meist so kleine, runde, sind die voll als Rückleuchte auch anerkannt, oder? Also welche, die im Prinzip auch so blinken können, die man umschalten kann zwischen Festbetrieb und zwischen Blinken, sind als Leuchte, Rückleuchte so in Ordnung, oder?
Genau, also pauschal kann man sagen, nach vorne hin muss es ein helles Licht sein, nach hinten ein rotes Licht. Das ist jetzt egal, ob man das auf Blinkbetrieb stellt. Manche Helme haben ja sogar schon eine Rückleuchte, die wäre dann zusätzlich einfach. Aber wie gesagt, das Licht, wo an das Fahrrad gehört, muss einfach der STVZO entsprechen.
Von der Seite, Sie haben es vorhin angesprochen, gibt ja auch oder gab vor 20 Jahren mal solche nachrüstbaren, solche wie in die Felgen zum Hereinstecken, solche orangenen, solche Art, auch leucht man ja, solche Reflektoren. Das sieht man jetzt bei neueren Fahrrädern nicht, die ausgelieferten. Was genau muss also von der Seite dann wirken? Also,
genau, also das Fahrrad muss ausgeleuchtet sein, dass ich das sehe, dass sich das dreht. Deshalb auch die zwei Katzenaugen pro Rad eben. Und wenn ich so Stäbchen habe, die Sie jetzt glaub meinen, dann brauche ich auch eine bestimmte Stückzahl, was angeordnet ist, was dort drin sein muss.
Ja, also das Rad muss auch als solches auf jeden Fall erkennbar sein. Und gibt es in Bezug auf Farbe eigentlich eine Empfehlung, dass man sagen kann, vielleicht ein weißes oder rotes in Bezug auf Licht und Reflexion geeigneter als ein schwarzes oder ein graues?
Also beim Fahrrad würde ich es jetzt nicht festmachen. Auf was ich ein Augenmerk legen würde, ist einfach die Person. Man soll helle Kleidung anziehen, sagt man auch bei den Kindern, wenn sie als Fußgänger unterwegs sind, tragt eine helle Kleidung. Oder wenn es eine dunkle Kleidung ist, dann einfach Reflektoren. Also wir haben auch Streifen an unserer Uniform da, dass es einfach, dass man erkennbar ist auch in der Nacht. Also da würde ich einfach bei der Person dann einen großen Augenmerk drauflegen. Vielleicht auch beim Helm gibt es auch schon reflektierende oder dann eben irgendwelche, wo dann auch hinten ein Licht dran haben.
Mhm. Und es gibt ja auch diese Westen, die man heute auch im Auto mitführen muss, wenn man also eine Panne hat, dass man quasi so eine gelbe oder so eine rote leuchtende Weste anzieht. Das wäre fürs Rad durchaus auch ein Tipp, sowas dann zu tragen.
Mhm. Sieht man immer mehr, gerade auch bei Rollerfahrern, Motorradfahrer, die eben einfach gesehen werden wollen, mach dich sichtbar, sagen wir da auch. Und das kann man natürlich als Radfahrer auch nutzen, gerade in der dunklen Jahreszeit, super.
Mhm. Also je mehr man im Prinzip hat, desto besser.
Ja.
Und mindestens aber muss die Ausleuchtung so sein, dass es ein Radfahrer als solcher auch erkennbar ist.
Genau. Mhm. Also als Radfahrer muss man sich halt auch immer bewusst sein, wir haben kein schützendes Blech um uns rum. Und wenn uns halt irgendjemand streift oder anfährt, dann habe ich halt gleich irgendeine Verletzung, was der Autofahrer nicht hat. Der hat Blech um sich rum. Als Radfahrer habe ich das nicht. Und deshalb umso mehr ich gesehen wurde, umso mehr auch die anderen auf mich aufpassen können, ist natürlich super.
Ein optisches Thema, die Klinge. Ich glaube, wir haben sie vorher kurz erwähnt. Die muss wahrscheinlich auch eine bestimmte Lautheit oder einen bestimmten Klingelton irgendwo haben, oder? Ich meine, da gibt es welche, die ganz einfaches Klingeln verursachen. Es gibt andere, die irgendwo lauter scheppern. Gibt es auch irgendwo eine Norm, was eine Klinge leisten können muss? Oder?
Also gibt es keine Norm oder wüsste ich auf jeden Fall nicht. Man muss halt hören, also die muss zu hören sein. Mhm. Aber von dem her, ja, eine ganz normale Klingel, also da ist auch kein Eurozeichen oder Straßenverkehrszulassungsordnungszeichen drauf, nein.
Mhm. Okay, ja. Das heißt, das ist mal, was das Rad auf jeden Fall haben sollte. Und Radfahrer müssen Regeln beachten. Was müssen die Radfahrer denn so alles beachten? Also natürlich die üblichen Verkehrsregeln, wie die Autofahrer auch.
Genau, eigentlich ist ganz schön viel, was man so als Radfahrer doch machen muss. Also ich sehe immer wieder, dass Radfahrer unterwegs sind, die kein Handzeichen geben. Da einfach auch dran denken, das Handzeichen gebe ich für die anderen Verkehrsteilnehmer, dass die einfach wissen, wo möchte ich hin, wo biege ich ab. Bevor ich nach links irgendwas tue, muss ich natürlich auf jeden Fall über die linke Schulter nach hinten schauen, sodass ich, weil ich habe hinten ja keine Augen, weiß, was hinter mir los ist und dass ich nicht einfach nur reinfahre in die Straße, weil der Autofahrer rechnet damit, dass ich schön am rechten Rand bleibe und alles, wo ich mich etwas vom Rand weg bewege, muss ich einfach klar gehen, dass hinter mir alles frei ist oder dass ich es auch rechtzeitig angekündigt habe. Ja, so die Hauptfehler sind natürlich auch Vorfahrt muss ich im Griff haben, meine Vorfahrtszeichen muss ich wissen, habe ich jetzt Vorfahrt oder habe ich keine. Dann Ampel, klar. Rechts vor links sieht man auch oft, dass auch vielleicht die Autofahrer ein Stück weit zu schnell an diesen Einmündungen vorbeifahren. Aber auch der Radfahrer darf nicht davon ausgehen, alles klar, da kann ich jetzt schnell vorbeifahren. Also da auch immer rechts vor links echt gut drauf achten. Es kann doch schnell mal einer von rechts kommen und dem muss ich dann halt einfach die Vorfahrt geben, wenn dort rechts vor links gilt. Gegenverkehr ist auch so eine Sache. Gerade beim Linksabbiegen muss ich einfach den von vorne gegenüber durchfahren lassen. Das braucht auch immer eine Weile, bis die Kinder das verstanden haben. Für uns Erwachsene ist eigentlich fast verständlich, weil wir das halt auch vom Autofahren so gewöhnt sind. Aber da lieber auch mal ein bisschen mehr warten, wie zu schnell abbiegen, weil ich muss halt echt auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht vom Fahrrad runtergefahren werde.
Was ja auch relativ oft vorkommt. Also ich habe schon von verschiedenen Bekannten gehört, denen genau so was passiert ist. Der Radfahrer wird einfach schnell übersehen. Das heißt, ein Auto huscht mal irgendwo aus einer unübersichtlichen Ecke heraus und erwischt den Radfahrer. Und der Radfahrer ist halt das Gefährdere. Das ist, wie Sie aussagen, kein Blech drumherum. Derjenige, der dann halt schnell irgendwo Schaden davon trägt. Also das ist die absolute Gefahr.
Mhm. Also die Unfallzahlen sind auch gestiegen. Ich würde sagen, der Radverkehr sind die Zahlen auch gestiegen natürlich. Es sind mehr Pedelecs unterwegs. Aber auch gerade die Pedelecs unterschätzen vielleicht auch die Autofahrer. Die haben doch oft eine Geschwindigkeit von 25 km/h, weil so lang eben das Fahrrad die Tretunterstützung wirkt. Und deshalb, 25 km/h ist gerade in der Stadt gar nicht so langsam. Von dem her, ja, da einfach auch wirklich defensiv fahren und lieber auch mal mit den Fehlern von den anderen rechnen.
Mhm. Und ansonsten muss natürlich der Radfahrer auch Geschwindigkeit einhalten. Das heißt, wenn wo 30 dran steht, dann darf er auch keine 40 fahren, auch wenn er vielleicht den Ehrgeiz hat, schneller zu sein als die Autos. Aber das gilt natürlich genauso für alle
genau, Radfahrer. Also es gibt die Straßenverkehrsordnung, die gilt für die Radfahrer, gilt für die Autofahrer, für alle Fahrzeugteilnehmer auf öffentlichen Straßen. Und auch die Radfahrer denken manchmal, ha, die rote Ampel gilt für mich nicht. Doch, die gilt klar auch, weil es hat ja Sinn und Zweck, warum jetzt dort eben rot ist. Also da ist schon wichtig, dass man sich auch an die Straßenverkehrsordnung, an die Regeln hält.
Ja. Ein Punkt, der, glaube ich, manchen auch nicht so ganz klar ist, das Nebeneinanderfahren. Ich beobachte öfter, dass Radfahrer munter nebeneinander auch in der Autostraße fahren, also quasi nicht dem Autofahrer das Vorbeiziehen in ordnungsgemäßen Abstand ermöglichen, sondern mehr oder weniger einfach die Straße auch mal blockieren, sich da vielleicht noch unterhalten. Das ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders, oder?
Ja, wo da hat sich gesetzlich auch was geändert. Also nebeneinander fahren ist erlaubt, wenn ich keinen anderen behindere dadurch. Jetzt ist natürlich die Frage, wann behindere ich jemanden? Grob kann man sagen, ich kann neben meinem Partner mit dem Fahrrad fahren, es müssen aber immer noch der Überholabstand, also 1,5 Meter, müssen immer noch frei sein bis zur Mittellinie, also bis zur Mitte von der Straße, so dass der Autofahrer mit dem Abstand mich gefahrenlos überholen kann. Dann könnte man sagen, haben wir keine Behinderung. Ansonsten, ja, man kann nebeneinander fahren, wenn ich aber sehe, mich möchte jemand überholen oder es kommt jemand entgegen, dann reihe ich mich einfach hintereinander ein.
Wie ist der Sachverhalt jetzt, wenn man mit Kindern unterwegs ist, Kinder vorfahren oder hinten fahren lassen? Also nehmen wir an, Mutter mit Kind oder Vater mit Kind oder Eltern mit Kind. Wie ist in Bezug auf Sicherheit, in Bezug auf Reihenfolge sozusagen, dann die Empfehlung oder vielleicht die Vorgabe, wie sollen die das tun?
Genau, also ich würde mal so pauschal sagen, bis 8 Jahre wäre vielleicht zu empfehlen, dass man wirklich dann gemeinsam auf dem Gehweg fährt. Auf dem Gehweg, wenn man fährt, muss man auch Schrittgeschwindigkeit fahren, also dann bin ich eh schon langsam unterwegs. Mhm. Auch wenn ich die Straße überquer, müsste ich anhalten und das Fahrrad dann drüber schieben. Auch beim Zebrastreifen, dass man eben das Vorrangrecht hat, muss man einfach absteigen und drüber schieben. Und ansonsten, wenn das Kind so weit ist, dass es schon auf der Straße fahren kann, auch wenn es in Begleitung ist, dann muss ich als Erwachsener einfach selber entscheiden. An manchen Stellen ist vielleicht das besser, wenn das Kind hinter einem fährt. Manchmal möchte ich aber auch sehen, wie weit ist denn mein Kind schon? Kann ich das dem die Verantwortung zutrauen? Und dann würde ich auch sagen, kann das Kind ruhig auch mal vorausfahren? Ich bin ja in unmittelbarer Nähe, sodass ich dann auch eingreifen könnte oder auch Tipps geben könnte, wie das Kind jetzt reagieren soll. Oder du, pass auf, da vorne kommt eine Einmündung, da fahren wir jetzt langsamer, da müssen wir eventuell halten. Mhm. Also da gibt es keine Pauschalregel, würde ich sagen, das muss jeder so auch so nach seinem inneren Gefühl Stück weit entscheiden.
Ja, gibt es eigentlich grundsätzlich eine Regelung, ab wie vielen Jahren ein Kind, sagen wir mal, auf die Straße raus darf? Ich meine, vielleicht ist ein Kind ja schon mit 3 Jahren Rad, also technisch in der Lage, das Rad zu fahren, aber gibt es irgendwie eine Vorgabe, dass man sagt, ab 4, ab 5 oder ab 6 darf der in Verkehr mit dem Rad raus, oder wie ist denn das eigentlich? Gibt es da irgendwelche Regeln?
Das ist ganz klar geregelt, und zwar ab 10 Jahre. Also ab dem 10. Geburtstag muss das Kind rein rechtlich auf der Straße fahren, weil es dann einfach schon zu groß, zu schnell ist für den Gehweg und der Fußgänger ist einfach der schwächere Verkehrsteilnehmer, dem einfach der Gehweg zusteht. Dann haben wir eben zwischen dem 8. Geburtstag und dem 10. Geburtstag kann man selber entscheiden, ob Straße besser ist oder Gehweg, müssen auch vielleicht die Eltern dann mitentscheiden. Und wie wir vorher schon angesprochen haben, bis zum 8. Geburtstag muss das Kind rein rechtlich auf dem Gehweg fahren.
Okay, ja. Und an sich alleine fahren, da gibt es jetzt keine irgendwie, dass man sagen kann, also darf theoretisch ein Dreijähriger auch schon mit dem Rad alleine losziehen mit den Freunden, oder wäre das noch, man sagt, vielleicht ein bisschen früh, aber dürfte rein rechtlich, dürfte das Kind schon, also jetzt in dem Fall auf dem Gehweg, oder wie ist das?
Also die Sorgepflicht hat ja der Erwachsene dann, also das Elternteil. Von dem her wäre es jetzt nicht empfehlenswert, dass ich sage, mein Kind, auch wenn das Rad fahren kann, darf allein fahren. Da würde ich immer noch sagen, Fußgänger, ja, das Kind hat es dann auch im Griff. Als Radfahrer sehe ich schon etwas kritischer. Da wäre vielleicht so als Übergangsfahrzeug vielleicht auch der Roller sowas. Das ist so ein bisschen langsamer unterwegs. Das Kind muss auch nicht an so viel denken. Und wir von der Polizei sagen halt einfach so, ab der vierten Klasse, wenn die Jugendverkehrsschule haben, dann sind die Kinder so weit, dass sie mit der Verantwortung, mit dem Straßenverkehr bewusst umgehen können. Und die Kinder machen ja dann eben auch den Führerschein bei uns, wo wir dann von der Polizei das Signal auch an die Eltern geben, ha ja, das Kind ist so weit, es kann allein am Straßenverkehr teilnehmen.
Mhm. Ah ja. Ist in irgendeiner Weise dieser bei Ihnen auch in dem Verkehrstrainingsplatz erworbene, dieser Fahrradführerschein, irgendwie von Belang? Muss das Kind das mitführen oder macht es Sinn, das mitzuführen, dass man sagt, ist es nachgewiesen, jawohl, der hat schon so eine Schulung gemacht, ist das irgendwie von Belang oder ist es nur nice to have, dass das Kind sagt, guck, ich habe auch einen Führerschein.
Genau, also die sind richtig stolz, wenn sie den Führerschein in der Hand haben, aber man kann es eigentlich wie ein Dokument, wie eine Urkunde, Auszeichnung sehen. Mhm. Was wir halt machen, wir schreiben eine Elternmitteilung, wo wir auch den Eltern einfach ein Feedback geben, wie weit ist denn ihr Kind, wie kann es mit der Verantwortung umgehen und kann es alle Verkehrsregeln schon dementsprechend umsetzen. Und wenn wir von der Polizei sagen, das Kind ist noch nicht so weit, dass es mit der Gefahr dementsprechend umgehen kann, dann schreiben wir das auch als Empfehlung rein und schreiben einfach rein, sie sollten noch kräftig üben mit ihrem Kind. Und deshalb muss auch der Führerschein jetzt nicht mitgeführt werden. Also es ist jetzt kein offizielles Führerscheindokument.
Okay, gut. Also wenn die Polizeikontrolle kommt, Führerschein bitte, dann muss das Kind den nicht parat haben.
Nein, muss es auch nicht mitführen.
Wahrscheinlich habe ich auch nicht erlebt, dass Kinder in der Form dann angehalten wurden. Aber wir halten einfach mal quasi unseren Wortbeitrag an und spielen Musik. Und zwar 9 Million Bicycles, Kate Melloir spielen wir. Ja, natürlich auch ein Musiktitel, der zum Thema passt. Wir sind zurück in 3 Minuten und 17 hier bei der Plattform bei Radio Free FM.
Radio Free FM.
Wow.
Wir wollen auch über die neuere Generation von Fahrrädern, nämlich die elektrobetriebenen, angetriebenen Fahrräder, über Pedelecs und E-Bikes ein bisschen sprechen, denn dieses Thema, glaube ich, begleitet uns doch inzwischen recht stark. Das heißt, viele Menschen auch vielleicht, sagen wir, im fortgeschrittenen Alter, die nicht mehr Rad fahren würden, weil ihnen das am Berg zu schwer ginge, fahren heute mit diesen angetriebenen Fahrrädern sogar recht zügig. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo wir auch ein bisschen drauf eingehen müssen.
Genau, also bei uns sind die Unfallzahlen auch in dem Bereich etwas steigend. Es gibt mehr Pedelecs. Vom Pedelec spricht man dann immer, wenn es ein Fahrrad ist mit Tretunterstützung. Also es fährt nicht allein, aber wenn man tritt, dann unterstützt es bis 25 km/h. Eigentlich ist das tolle Erfindung. Man braucht kein zusätzliches Kennzeichen, man braucht keinen Führerschein. Es gelten alle Verkehrsregeln oder alle Regeln eigentlich analog vom normalen Fahrrad. Es gibt auch kein Mindestalter. Was halt dringend empfohlen ist, weil es auch höhere Geschwindigkeiten fährt, dass man wirklich einen Helm aufzieht. Das finde ich ganz arg wichtig. Wir von der Polizei sehen auch die Tendenz, dass die Fahrräder manchmal getuned werden. Also, dass überbrückt wird, dass sie nicht mehr bei 25 km/h abregeln, sondern dass sie halt einfach aufgemacht werden, dass sie länger die Tretunterstützung haben. Und da würde ich wirklich davon abraten, weil dann haben wir wirklich ein Erlöschen der Betriebserlaubnis. Derjenige fährt auch ohne Zulassung. Gegebenenfalls haben wir ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, was auch eine Straftat darstellen kann. Und auch die Herstellergarantie, die erlischt, wenn man da irgendwas rummanipuliert. Uns von der Polizei ist das bewusst. Wir wollen auch verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, wo auch dann nach diesem Tuning dann gesucht wird, weil halt auch die Unfallgefahr dadurch viel mehr steigt.
Mhm. Gibt es in Bezug auf Pedelec denn sonst irgendwie, ja, auch in Bezug auf Zulassung irgendwie Besonderheiten? Das ist ja doch irgendwie dann vielleicht ein besonderes Systemgerät. Also
wenn wir von den normalen Pedelecs sprechen, die bis 25 km/h die Tretunterstützung haben, dann haben wir gar keine Vorgaben. Also ja, keine Zulassung. Ich habe wirklich gar nichts anderes wie das normale Fahrrad und deshalb macht es das eigentlich auch so einfach und so gängig. Es gibt ja andere Fahrräder wie die Speedbikes und so, wo da möchte ich gar nicht so drauf eingehen, weil die nicht so weit verbreitet sind. Und deshalb ist wirklich das Pedelec bis 25 km/h das Fahrrad, das eigentlich ja ganz oft eingesetzt wird. Mhm. Oft nutzen es halt auch irgendwelche ältere Leute, was ich sehr toll finde, weil diejenigen vielleicht ein normales Fahrrad nicht mehr benutzen würden oder vielleicht nicht mehr so viel. Und deshalb ist es eigentlich echt toll, wenn wir so einen Zweiradverkehr dadurch auch steigern können. Nur man muss sich halt auch im Klaren sein, ist schon 25 km/h jetzt nicht gerade langsam, was sie ja normalerweise nicht fahren würden. Und deshalb muss man sich echt vertraut machen mit dem Fahrrad. Und da empfehlen mir von der Polizei auch vielleicht irgendwelche Radtrainings mal zu besuchen. Oder wenn man das nicht möchte, dann wirklich auch mal irgendeine Parkfläche, einen Sportplatz raussuchen, wo man auch mal einhändig fährt, auch den Schulterblick trainiert und dass man sich einfach vertraut macht, auch mit der Bremswirkung. Es ist ein schwereres Fahrrad wie ein normales und deshalb muss auch die Bremswirkung muss einfach ein Stück weit früher einsetzen. Man muss vielleicht auch kräftiger drücken, sodass das Fahrrad Reaktion und Bremsweg dann einfach auch einkalkuliert wird und das sollte man trainieren.
Also auf jeden Fall, bevor man damit losfährt, erstmal trainieren, Bremswirkung und Gewichts- und so alles Einflussfaktoren ausprobieren.
Genau.
Weil natürlich an der Stelle das Rad einfach sonst eine Eigendynamik entwickelt und
Genau, also wir nehmen nicht gerne Fahrradunfälle auf und uns wäre es schon wichtig, dass einfach möglichst wenig Unfälle passieren, am besten natürlich gar keine und da sollte man sich ganz arg vertraut mit dem Fahrrad machen und das einfach im Griff haben. Lieber vielleicht auch mal vorher bremsen, ich habe auch schon gesehen, wie Pedelec-Fahrrad Fahrer so kritisch entgegenkommen, aber bevor sie bremsen, dann einfach das irgendwie so durchwackeln durch die Engstelle. Da lieber auch ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, sodass man das jederzeit einfach im Griff hat, das eigene Fahrrad.
Ja. Pedelec und E-Bike, ist das eigentlich dann das Gleiche oder gibt es eine Differenzierung? Ich meine, die einen verwenden den Begriff, gibt es irgendeinen Unterschied zwischen, also wenn man sagt E-Bike, hat ein Pedelec oder ist das eigentlich genau das Gleiche?
Also E-Bike ist ja jedes Fahrrad, das elektrobetrieben ist, deshalb ist das der Überbegriff. Von Pedelec spricht man, wenn es nur mit Tretunterstützung, also ich muss treten, sodass es dann auch die Unterstützung eintritt. Wenn man jetzt gerade die zweite Variante sehen, das ist das Speedbike. Das wäre auch bis höhere Geschwindigkeiten zulässig. Also das regelt dann nicht bei 25 km/h ab. Und dann gibt es nochmal andere Varianten, wo sogar selber fahren, ohne dass ich trete, wo dann eben auch einen Antrieb drin haben. Aber wie gesagt, alles, was nicht bis 25 km/h die Tretunterstützung hat, ist dann auch zulassungspflichtig und braucht man auch dann ja teilweise auch einen Führerschein oder.
Ah ja, okay.
Genau.
Also aber damit erklärt sich, Pedelec hat was mit Pedale zu tun.
Genau.
Das ist eine Pedale, die elektrisch unterstützt ist. Daher kommt der Begriff.
Ja, genau, richtig.
Ja. Dann haben wir noch ein Thema, was wir ansprechen wollen. Diese Scooter, die jetzt sehr, sehr verbreitet sind, diese Roller oder E-Scooter, wie sie heißen, die ja sehr, sehr auch im Stadtbild sehr häufig jetzt anzutreffen sind. Da hat es auch ein paar Punkte, die relevant sind aus Ihrer Sicht.
Ja, genau. Also die E-Scooter haben wir jetzt gerade auch in Ulm. Zur Vermietung stehen die ja an fast jeder Ecke rum. Von dem her gibt es jetzt recht häufig bei uns in Ulm. Das sind eigentlich Elektro-Kleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange. Also die brauchen rein gesetzlich eine Stange. Da dazu zählt man auch die Segways, die ja durch die Bewegung beschleunigen. Im Unterschied gerade so Hoverboards oder so Monowheels, die sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen, weil die haben keine Lenkstange und deshalb darf man die nur im eigenen Hof, aber nicht im öffentlichen Verkehrsraum benutzen.
Oh ja.
Genau, dass man das einfach auch gehört hat. Da gehen viele Kinder oder vielleicht auch die Eltern da ein bisschen fahrlässig damit um. Die E-Scooter, die dürfen bis 20 km/h den Elektroantrieb haben. Man muss ein Mindestalter von 14 Jahre haben, dass man auf deutschen Straßen mit diesem E-Scooter fahren darf. Und gerade auch bei den Vermietungen muss man einfach einen Blick haben. Man geht einen Mietvertrag ja ein, auch wenn das per App oder per Handy eben bedient werden kann. Und da ist das Mindestalter oft auch 18 Jahre, dass ich den Vertrag mit dem Vermieter eben eingehen kann. Also das sollte man auch im Blick haben.
Ja. Und die Maximalgeschwindigkeit ist genauso wie beim Fahrrad alles einzuhalten, wie, ja, oder beziehungsweise eigentlich sonst gelten die gleichen Regeln wie beim Fahrrad auch.
Genau. Also ja. Die Straßenbenutzung ist vielleicht noch ganz wichtig, wissen viele auch nicht. Ich darf keinen Gehweg benutzen.
Oh ja.
Genau, weil da drauf haben nur die Fußgänger was zu suchen oder auch die kleineren Kinder dann mit dem Fahrrad, die aber ja auch Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Und deshalb hat das Gesetz beschlossen, die E-Scooter sind mit 20 km/h zu schnell für den Gehweg. Also deshalb, entweder fahre ich auf dem Radweg, das wäre die optimale Stelle, gerade bei uns an der Donau, tolle Gelegenheit, komme ich von Ost nach West durch die ganze Stadt durch. Oder wenn ich keinen Radweg habe, dann benutze ich die Straße. Und da bietet sich halt der Schutzstreifen dann auch wieder an.
Wie ist es hier, Helmtragepflicht oder Empfehlung? Also ich meine, es ist ein Mittelding zwischen einem Mofa oder Motorrad und einem Rad oder einem Tretroller. Bei Mofas oder Motorrädern herrscht eine Helmpflicht, bei den Fahrrädern ist eine Empfehlung. Wie handelt es sich so, wie ist es bei den E-Scootern? Was sagt man dort? Weil auch, die sind ja auch relativ zügig, die Dinger. Ja.
Genau, auch eine Empfehlung. Also es gibt rein rechtlich keine Vorschrift, dass ich muss, aber ich bin mit 20 km/h unterwegs. Das Ding ist eh teilweise wackelig. Auf jeden Fall einen Helm tragen.
Mhm. Wie ist es da mit der Beleuchtung, mit der Thematik? Die haben ja so ein kleines Lämpchen auf jeden Fall, so ein einschaltbares, ja.
Genau, also die sind zulassungspflichtig, die müssen der Straßenverkehrsordnung entsprechen und deshalb haben die auf jeden Fall ein Licht, sonst würden die ja auch das Kennzeichen, das Versicherungskennzeichen gar nicht bekommen. Mhm. Von dem her müssen die eben den rechtlichen Vorgaben entsprechen.
Das Thema Abstellen, ich meine, wenn denen sieht man oft, dass sie auf der Straße stehen, die werden in den meisten Fällen ja auch vermietet, aber ich habe noch nie eins gesehen, dass es irgendwie festgekettet angeschlossen wäre. Also die meisten lassen stehen, weil dann halt ja jemand andere damit fährt. Aber ansonsten, wenn man privat eins besitzt, gilt natürlich wahrscheinlich genauso. Festgurten festmachen mit entsprechender Sicherheit, oder?
Genau, oft haben wir das Problem gar nicht, dass sie so oft geklaut wurden, weil der Zweck ist ja von dem E-Scooter, dass ich zu einem Bahnhof fahre, den dann zusammenklappt, den E-Scooter, und den dann mit rein nehme. Also deshalb hat sich das auch ziemlich verbreitet, der E-Scooter. Wenn ich die Vermietungen habe, da muss ich schon auch dran denken, wo stelle ich den ab? Ich sehe den an allen möglichen Ecken mitten auf dem Gehweg stehen und da heißt halt auch wieder abstellen ohne Behinderung. Also ich muss schon geeignete Stellen aussuchen, wo ich den einfach abstelle. Im blödsten Fall könnte es auch zum gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr kommen, weil ich ein Hindernis bereite mit dem. Und bei Nacht sollte ich auch ein Licht anhaben. Also gerade da bitte auch Gedanken machen, wo man den abstellt.
Und zu einer letzten Minute, Sie haben einen Punkt hier stehen, Thema Alkohol, dass natürlich die Leute nicht alkoholisiert Rad fahren oder E-Scooter oder Pedelec fahren sollten.
Genau, also definitiv nicht. Für alle Fahrzeuge gilt 0,3 Promille. Ab diesem Wert könnte eine Straftat bestehen, wenn ich eben Fahrfehler begehe oder einen Unfall habe, dann bin ich im Straftatenbereich. Bei der E-Scooter ist vielen nicht bewusst, es gilt, genau, einfach auch die 0,0-Grenze bei Fahranfänger und deshalb also auch, ja, ohne Alkohol fahren gilt für alle Fahrzeuge.
Genau, das nochmal als wichtiger Hinweis. Ja, Frau Holl, tatsächlich sind wir mit der Sendung auch schon wieder durch. Wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen vom Timing. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren und uns aus der Prävention ein paar wichtige Inputs hier mitgegeben haben. Das war es dann heute auch in der Plattform und damit auch für die Woche. Mein Name ist Michael Trost, der Moderation, und mein Studiogast war, sagen Sie mal kurz den Namen,
Sabine Holl. Vielen Dank, hab mich
sagen,
gefreut.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Sagen Tschüss, das war die Plattform für heute und bis bald.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.